Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Weihnachtsgemeinde, Atheisten in den USA haben mal wieder zum diesjährigen Weihnachtsfest eine Werbekampagne gestartet. Die brauchen auch immer einen Anlass, an den sie sich dranhängen können. In Colorado Springs und einigen anderen Städten brachten sie große Plakate mit Propagandatexten an. Die Botschaft: gehen Sie bloß nicht zum Weihnachtsgottesdienst. Also Sie haben das hier schon mal unterlaufen. Auf einem Plakat zum Beispiel ist ein junges Mädchen zu sehen. Sie tauscht offensichtlich gerade SMS-Nachrichten mit ihrem Freund aus. Der Freund fragt: wirst du zu Weihnachten in die Kirche gehen? Und ihre Antwort: was? Nein, ich glaube nicht mehr an diesen Kram. Darauf er: was werden deine Eltern dazu sagen? Ihre Antwort: sie werden drüber wegkommen. Und daneben dann in großen Lettern: Atheist Christmas, the more the merrier. Das ist natürlich ein Wortspiel von Merry Christmas, atheistische Weihnacht, je mehr, desto fröhlicher, the more the merrier. Auch in Deutschland haben viele versucht, Weihnachten zu entchristlichen. Zum Beispiel dadurch, dass sie aus dem Weihnachtsfest ein Winterfest machen, angeblich um die Moslems nicht zu provozieren. Also wir sehen, Weihnachten kennt nicht nur eine Geschichte des Glaubens, sondern auch des Unglaubens. Weihnachten fordert den Unglauben geradezu heraus. Nicht jeder Unglaube kommt so offen und so plump daher wie die Atheisten. Unglaube kann sich auch tarnen hinter Talaren und hinter vermeintlichen Bischofskreuzen verstecken. Unglaube kann uns sogar in Weihnachtspredigten begegnen, wo Jesus uns als alles Mögliche feilgeboten wird, nur nicht als Retter für verlorene Sünder. Man will sich das Jesuskind und die schöne Geschichte von den Hirten nicht wegnehmen lassen, und man entdeckt auch immer wieder rührende Anwendungsmöglichkeiten, um uns das Herz zu wärmen oder uns mit ethischen Appellen anzuspornen oder uns noch schlimmer moralisch unter Druck zu setzen. Und so basteln sich viele ihr eigenes Weihnachten zu ihren eigenen Bedingungen gemäß ihrer eigenen religiösen Vorstellungen. Hauptsache Weihnachten. Jeder ist nun gefragt: lasse ich die Weihnachtsgeschichte so stehen, wie sie ist, oder mache ich daraus, was ich gerne hätte? Wollen wir Weihnachten zu Gottes Bedingungen oder zu unseren Bedingungen? In letzterem Falle wäre es dann so, dass wir fragen müssten, was nun drin bleiben kann in der Weihnachtsgeschichte und was wir lieber rausschmeißen würden. Gehen wir es mal durch. Gut, die Hirten sind kein Problem. Der Engel vielleicht, ist ja schon was Übernatürliches. Krippe und Baby könnten wohl erstmal bleiben. Die Weisen aus dem Morgenland passen auch ganz gut. Die bringen das Multikulti-Flair. Über Ochs und Esel haben wir ja neulich schon gesprochen, sind verzichtbar, aber trotzdem interessant. Und natürlich Josef und Maria gehören dazu, ganz klar. Aber welche Maria? Da gibt es ein Detail in der Weihnachtsgeschichte, das wird nicht nur verschwiegen, sondern es wird offen geleugnet und dreist umgedeutet. Oder einfach nur für nebensächlich und irrelevant, also unwichtig erklärt. Wer das nicht ganz so deutlich sagen will, der spricht dann von einem Randthema. Während der Adventssonntage haben wir ja über Randfiguren der Weihnachtsgeschichte gesprochen, die dann doch nicht so unwichtig waren. Hier dann also ein angebliches Randthema. Das Problem ist nur, dieses Detail, das man so gern wegretuschieren würde, gehört in der Bibel zum Kernbestand der Weihnachtsgeschichte. Wir erfahren nämlich nicht nur, dass Maria schwanger war, sondern auch, wodurch sie schwanger wurde. Sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas lesen wir das. Matthäus 1, Vers 20. Der Engel sprach zu Josef: scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der da spricht: siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Und in Lukas 3 finden Sie nochmal den gleichen Inhalt, den gleichen ganz eindeutigen Bericht, dass Maria als Jungfrau einen Sohn empfangen wird. Es wird dort ganz eindeutig auch so gesagt. Nicht durch Kontakt mit einem Mann, sondern durch ein Wunder, das sie selbst ja nicht verstand. Also Jungfrauengeburt. Und was machen wir damit? Am besten kurzen Prozess, dachte sich Frau Kessmann, die frühere Ratsvorsitzende der EKD. In einem Spiegel-Interview im Jahr 2013 wurde sie gefragt, wie sieht es aus mit der Jungfrauengeburt, also der biblischen Überlieferung, dass Maria bei der Geburt Jesu noch unberührt war. Darauf Margot Kessmann gegenüber dem Spiegel, da bin ich ganz Theologin des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass Maria eine junge Frau war, die Gott vollkommen vertraut hat, aber dass sie im medizinischen Sinne Jungfrau war, das glaube ich nicht. Ich denke, dass Josef im biologischen Sinne der Vater Jesu war. Zitat Ende. Wenn sie das wirklich glaubt, dann kann sie weite Teile von Matthäus 1 und Lukas 3 einfach rausschneiden aus der Bibel. Und Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, Kessmann kombiniert diese Leugnung mit einem kleinen rhetorischen Trick. Als Theologin des 21. Jahrhunderts, so als würde jeder Theologe des 21. Jahrhunderts ganz selbstverständlich der gleichen schlichten Auffassung sein wie Frau Kessmann. Das lässt sich nun leicht widerlegen. Zum Beispiel durch einen Artikel, den Professor Rainer Riesner jetzt vor Weihnachten veröffentlicht hat. Er war immerhin Neutestamentler an der Universität Dortmund und hat 100-mal so viel über das Neue Testament geschrieben wie Frau Kessmann. Und in diesem Artikel jetzt kürzlich verteidigt Professor Riesner die Zuverlässigkeit von Matthäus und Lukas, die sehr wohl davon berichten, Zitat, dass Maria auf wunderbare Weise durch das schöpferische Wirken des Geistes Gottes schwanger geworden sei. Also auch für Theologen des 21. Jahrhunderts ist es offensichtlich nicht selbstverständlich, dass Josef der Vater wäre. Aber diese Leugnung der Jungfrauengeburt ist längst nicht mehr beschränkt auf die Landeskirchen oder die theologischen Universitäten. Vor wenigen Wochen erst machte ein Pastor der FEGs, also der Freien Evangelischen Gemeinden, Sebastian Rink aus Siegen, von sich reden, indem er die Jungfrauengeburt für unglaubwürdig erklärte in einem Beitrag für die Zeitschrift des FEG-Bundes. Und da schrieb dieser Herr Rink: Wahr könne nur sein, was vernünftig ist. Die Jungfrauengeburt als eine biologische Aussage aber sei unvernünftig und kaum mehr haltbar. Er glaube an Christus und nicht an eine Jungfrauengeburt. Sie stehe am Rand, nicht im Mittelpunkt des Glaubens. Der kritische Leser, der weiß noch nicht so recht, ob er sich ärgern oder schmunzeln soll, weil dieser Satz, der so rational daherkommen will, doch eigentlich naiv ist. Pastor Rink wiederholt eigentlich nur die Reaktion der Maria, als diese von ihrer Schwangerschaft erfuhr und fragte, wie soll das gehen? Das ist doch nicht vernünftig. C.S. Lewis hat auf einen interessanten Befund hingewiesen. Er hat gesagt, Lukas wusste damals noch nicht alles, was heute die moderne Gynäkologie weiß. Aber das Entscheidende, worauf sie ankommt, das wusste er auch. Nämlich, dass ohne männliche Beteiligung keine Schwangerschaft zustande kommt. Aber so viel wissenschaftlicher Fortschritt gegenüber dem ersten Jahrhundert ist hier bei den modernen Kritikern der Jungfrauengeburt also auch nicht zu erkennen. Ja? Der Rink sagt genauso wie die Maria, das ist unvernünftig. Und um ihre Ablehnung dieser biblischen Lehre zu stützen, verbreiten sie dann folgende Spekulation. Sie sagen, die Sache mit der Jungfrauengeburt habe ursprünglich gar nichts mit der Jesusgeschichte zu tun gehabt. Sie sei dem Jesuskind bzw. der Maria erst nachträglich angedichtet worden, um damit zu zeigen, was das doch für ein besonderes Kind dieser Jesus gewesen sei. Und dafür habe man die Jungfrauengeburt dann als Symbol verwendet. Und um das zu unterstreichen, habe man sich dann eben in der hellenistischen Mythologie bedient. Und da gibt es ja auch die Idee der Jungfrauengeburt. Da gibt es die auch wirklich in ganz schön seltsamen Ausprägungen. Und dann habe man dies aus der hellenistischen Mythologie mit der Jesusgeschichte zusammengestrickt. Und so sei dann Jesus nachträglich von der Gemeinde zum Jungfrauensohn erklärt worden. Aber keine Sorge, so beruhigen uns diese Spekulanten. Wenn wir die Jungfrauengeburt weglassen, das schadet der Weihnachtsbotschaft und unserem Glauben überhaupt nicht. Macht überhaupt nichts aus. Gar keine Sorge. Können wir ruhig darauf verzichten. Und genau diese beiden Fragen, die immer wieder aufkommen, wollen wir uns jetzt für den Rest der Predigt vornehmen. Wir wollen fragen, erstens, wo kommt die Lehre von der Jungfrauengeburt eigentlich her? Wo taucht sie zum ersten Mal auf? Und wir wollen dann zum Schluss fragen, was bedeutet die Jungfrauengeburt für unseren Glauben heute eigentlich? Was hängt da eigentlich dran? Also erstens, wo kommt die Lehre von der Jungfrauengeburt eigentlich her? Matthäus bringt uns auf die Spur. Und diese Spur, die führt nicht in die hellenistische Mythologie, sondern sie führt uns weit zurück in das Alte Testament. Jesaja 7, Vers 14, das ist mehr als 700 Jahre vor Christus. Da lesen wir Folgendes. Ich lese erstmal nur den Vers 14 aus Jesaja 7. Sie haben den auch auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, das heißt wörtlich übersetzt, Gott mit uns. Also in diesem Jesus, beziehungsweise erstmal in diesem Jungfrauensohn, ist Gott mit uns. Und wenn Sie nun die neue Luther-Übersetzung lesen, also Luther 2017 herausgekommen, anlässlich des Jubiläums, dann finden Sie dort folgende Anmerkung. Die übersetzen zwar Jungfrau, aber dann finden Sie folgende Anmerkung, wörtlich junge Frau. Sie verstehen, ne? Damit soll suggeriert werden, also Matthäus hat Jesaja umgedeutet, bei dem Jesaja ging es eigentlich noch gar nicht um eine Jungfrau. Das ist dann noch überhaupt nicht im Blick, das ist erst nachträglich draus gemacht worden. Aber diese Anmerkung der neuen Lutherbibel ist irreführend und verfälscht den Sachverhalt. In Wikipedia steht es übrigens fast genauso. Da heißt es, der seit Jesaja in prophetischen Texten angekündigte Heilsbringer wird in der Bibel nie als Sohn Gottes bezeichnet und nie als von einer Jungfrau geboren dargestellt, sondern nur als menschlicher Nachkomme Davids. Jesaja 7, Vers 14 wird nach dem hebräischen Wortlaut übersetzt, siehe, die junge Frau wird schwanger werden. So viel mal zur theologischen Zuverlässigkeit von Wikipedia. Ich frage mich allerdings, weil ja Jesaja sagt, das wird ein besonderes Zeichen sein, wenn dieser Jungfrauensohn geboren wird, was daran so ein besonderes Zeichen wäre, dass eine junge Frau schwanger wird und einen Sohn gebärt. Also das soll schon mal vorkommen. Ja? Entgegen der Anmerkung in Luther 2017 lässt sich ganz eindeutig zeigen, Matthäus hat sich zu Recht auf die Jesaja-Stelle bezogen. Überlegen Sie mal, bereits ca. 250 vor Christus wurde das hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt. 250 vor Christus, in die sogenannte Septuaginta. Da war noch überhaupt nichts von Maria und Jesus zu sehen. Und wie haben nun die alten jüdischen Sprachexperten das hebräische Wort Ha-Alma ins Griechische übersetzt? Mit Parthenos. Und Parthenos meint ganz eindeutig eine Jungfrau, auch im biologischen Sinne. Und damit lagen die jüdischen Experten auch sprachlogisch goldrichtig. Ja, man kann Alma schon mit junge Frau übersetzen, aber dabei ist immer eingeschlossen, immer impliziert, dass diese junge Frau auch zugleich eine Jungfrau ist. Das kann man vom alttestamentlichen Befund her beweisen. Wo immer Alma im Alten Testament näher bestimmt wird durch den Zusammenhang, ist völlig klar, dass es den Zustand der Jungfräulichkeit einschließt. Zum Beispiel 1. Mose 24, 43 bis 44, Rebekka, der Brautwerber, sucht eine junge Frau für Isaak. Oder 2. Mose 2, Vers 8, die Schwester des Mose, die Junge, die wohnt noch im Haus der Eltern, sie ist eine junge Frau, eine Jungfrau. Oder Ruhelied 6, Vers 8, da wird von den Jungfrauen gesprochen, im Unterschied zu den Königen und Nebenfrauen, also den Konkubinen der Könige. Und dem Gegenüber dazu die jungen Frauen, die Jungfrauen. Es gibt in der Bibel keinen Fall, wo Alma, was man wirklich als junge Frau übersetzen kann, für eine junge Frau verwendet wird, die schon verheiratet wäre oder die schon mit einem Mann zusammengekommen wäre. Alma meint immer auch Jungfräulichkeit im biologischen Sinne. Und deshalb war es kein Zufall und kein Versehen, dass die erfahrenen Juden das Alte Testament etwa 250 vor Christus, als sie es ins Griechische übersetzten, Alma eben ganz gezielt mit Parthenos übersetzt haben. Also ausdrücklich eine Jungfrau, auch im gynäkologischen Sinne. Das wurde von den Juden immer so verstanden, weil es sprachlich völlig eindeutig war. Und damit haben wir einen ganz klaren Befund. Schon lange bevor Jesus auf die Welt kam, also bevor es überhaupt eine Gemeinde gab, die Jesus die Jungfrauengeburt hätte andichten können, wurde Jesaja 7, Vers 14 im Judentum so verstanden, dass eine echte Jungfrau gemeint war. Keine nachträgliche Deutung der Christen. Diesen Zusammenhang hat nicht erst Matthäus 1 hergestellt. Bereits Jesaja 7 meint also jenes Wunder, das sich dann in Maria erfüllen wird. Aber warum hat Gott bereits durch Jesaja dieses Versprechen gegeben? Lassen Sie uns zum besseren Verständnis ganz kurz den Zusammenhang anschauen. Wer bekommt die Nachricht als Erster? Und der wird übrigens genauso widerspenstig darauf reagieren wie die meisten heute. Man kann das ziemlich genau datieren. Jesaja 7, Vers 1. Es geht um den König Ahas. Der bekommt diese Nachricht als Erster. Jesaja 7, Vers 1, und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, dazu Krezin, der König von Aram, also von Syrien, mit Pekach, dem Sohn Remaljas, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Und dieses Ereignis kann man sehr genau datieren, 735 vor Christus. Aus dem Jahr stammt diese Verheißung. eine brisante Szene. Das Nordreich und das Südreich waren ja schon geteilte israelische Reiche. Ahas war der König des Südreichs. Und das Nordreich hat sich zusammengetan mit den Aramäern, mit den Syrern. Die wollen ein Bündnis gegen die Großmacht Assyrien. Und in dieses Bündnis wollen sie den Ahas hineinzwingen, wollen sie das Südreich mit hineinzwingen. Und sie setzen ihn unter Druck, sodass Ahas es mit der Angst zu tun bekommt. Warum bekommt es mit der Angst zu tun? Weil er wahrscheinlich unter der Hand schon längst mit den Assyrern angebandelt hat. Also er will sich lieber an die Großmacht dranhängen. Das erscheint ihm sicherer. Und jetzt gerät er dort zwischen die Fronten. Und es heißt in Vers 2, in Kapitel 7, da bebte sein Herz, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Er bekommt es also auf Deutsch gesagt mit der Angst zu tun. Ahab fürchtet um seine Macht und er fürchtet um sein Leben. Und da schickt ihm Gott den Propheten Jesaja mit einer dringenden Warnung. Ahas, lass dich nicht auf fragwürdige Koalitionen ein. Ich gebe dir meine Verheißung. Koaliere weder mit Aram und dem Nordreich noch mit Assyrien, sondern vertraue deinem Gott. Ich passe auf dich auf, ich beschütze dich. Sie werden keinen Erfolg haben, sie werden dich nicht unterkriegen. Das ist die ermutigende Botschaft für Ahas. Es lohnt sich nicht, Ahas auf fragwürdige menschliche Koalitionen zu setzen. Es ist kurzsichtig, sich auf menschliche Machtgebilde zu verlassen, wenn Gott dir eine viel bessere Zusage gibt. Und dann bringt Jesaja diese Botschaft auf den Punkt mit einer zündenden Formel. Und diese zündende Formel steht in Jesaja 7, Vers 9. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Im Hebräischen ist das richtig dichterisch formuliert. Im lota aminu, ki lota amenu. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Setz deine Hoffnung nicht auf Menschen ab, sondern auf Gott. Und jetzt kommt's. Um Ahas dieses Vertrauen zu erleichtern, angesichts der äußeren Bedrohung, bietet Gott dem König eine ganz besondere Glaubensstärkung an. Vers 10 und Vers 11. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach, er bitte dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Er bitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Also Gott will den stärken und sagt, er bitte dir ein Zeichen. Das ist doch ganz außergewöhnlich, eine große Ausnahme in der Bibel. Normalerweise sollen wir keine Zeichen fordern, sondern Gott einfach aufs Wort vertrauen. Aber in dieser speziellen Situation darf der sich sogar ein Zeichen aussuchen. Und das Zeichen wäre eine sichtbare Bestätigung dafür, dass es wird alles so kommen, wie Jesus angekündigt, wie Jesaja angekündigt hat. Und dann bestünde auch kein Bedarf für irgendeine Koalition. Eine Glaubensstärkung. Gott will sein Volk beschützen. Und wie reagiert Ahas jetzt? Es ist frech. Schauen Sie, wie er reagiert, Vers 12. Ahas sagt, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Das ist eine scheinfromme Ausrede, weil er schon längst mit den Assyrern gekungelt hat. Wenn Gott es ihm doch anbietet, das ist so, als wenn uns jemand was zu essen anbietet und wir sagen, ich will ja nicht betteln. Aber ich biet's dir doch an. In Wirklichkeit hat er schon längst mit Assyrien wahrscheinlich irgendwelche Vorabsprachen getroffen. Das erscheint ihm sicherer als eine Verheißung von Gott. Liebe Leute, wie kurzsichtig sind wir oft. Wie kurzsichtig. Auf wen oder was verlassen wir uns alles? Auf wen oder was setzen wir alles unsere Hoffnung? Statt auf Gott. Und indem Ahas heuchlerisch auf das Zeichen verzichtet und diese Möglichkeit geradezu wegschmeißt, weist er Gott selbst zurück. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Und darauf antwortet dann der Prophet Jesaja mit pochendem Ernst. Vers 13. Höre doch, Haus David! Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Merken Sie, in Vers 11 hat er noch gesagt, er bitte ein Zeichen von deinem Gott. Und jetzt spricht Jesaja nur noch von meinem Gott. Es ist fraglich, Ahas, ob das wirklich dein Gott ist. Müsst ihr meinen Gott ermüden. Und merken Sie auch, wie Jesaja jetzt den Kreis der Angesprochenen ausweitet. Er weitet den Kreis aus über Ahas hinaus, über das Jahr 735 hinaus. Er wendet sich jetzt nicht mehr nur an Ahas, sondern an wen wendet er sich? Haus David. Höre doch, Haus David. Ach, Ahas, es geht gar nicht um Ahas. Ahas ist nur die Spitze des Eisbergs. Ahas steht hier nur pars pro toto. Er ist nur einer um vielen. Es geht nicht nur um 735. Es geht nicht nur um Ahas. Ihr vom Hause Davids. Einst stolzes Zentrum der Königsdynastie. Ihr habt euch schon lange von der alten Herrlichkeit entfernt. Ihr habt schon lange diesen geistlichen Niedergang, der Abkehr von Gott erlebt. Ahas war nicht Kern des Problems. Ahas war nur eins von vielen Symptomen. Das ganze Haus Davids, dem doch der Messias verheißen war, war krank, schwerst krank in seinem Unglauben geworden. Reicht es nicht aus, dass ihr Menschen ermüdet, wie den Propheten Jesaja, der immer predigt und auf Besserung hofft und es wird nichts? Müsst ihr auch noch Gott ermüden im Hinblick auf seine Geduld? Das heißt, wollt ihr das bis zum Letzten ausreizen? Wollt ihr Gottes Gnade und Geduld aufs Äußerste ausreizen und in den Schmutz ziehen? Aber Gott wird sich nicht von eurem Unglauben bremsen lassen. Und wenn ihr seine gnädigen Angebote selbstgerecht ausschlagt, ihr Haus David, und Ahas ist ja nur ein Beispiel, dann wird mein Gott euch eben ungefragt ein Zeichen setzen. Und es wird ein einzigartiges Zeichen sein. Ein Zeichen, das es so vorher noch nie gegeben hat. Und an diesem Zeichen wird das Haus Davids nicht mehr vorbeigehen können. Und worin wird dieses Zeichen bestehen? Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und genau diesen Vers wird der Engel zitieren, 730 Jahre später, als er der jungen Maria die brisante Neuigkeit mitteilt. Eine Jungfrau wird schwanger werden und Maria, du bist das. Und dann ganz kurz sagt Jesaja noch etwas über die Rahmenbedingungen, in die der Immanuel hineinkommen wird. Das erkläre ich nur noch kurz, damit Sie sich da nicht irritieren lassen. Da heißt es, Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Das klingt nach Schlaraffenland, Milch und Honig. Aber Jesaja meint hier genau das Gegenteil. Butter und Honig stehen hier nicht für Überfluss, sondern für Mangel und Armut. Damit ist gesagt, der Immanuel wird in ärmliche Verhältnisse hineingeboren werden. So war es ja dann auch unter den Römern. Überfluss an Milch wird übrig bleiben, welche die Menschen dann zu Butter verarbeiten, weil die Tiere kaum noch Nachwuchs haben, mit dem sie versorgen müssen. Sie haben kaum noch Nachwuchs, die Tiere, den sie mit Milch versorgen müssen. Und deswegen wird es das im Überfluss geben. Das ist ein Zeichen für Armut. Jesaja erklärt das später noch. Da wird ein Mann zuständig sein für eine Kuh und zwei Schafe, weil es so wenig davon noch gibt. Und Überfluss an Honig, den werden die wilden Bienenschwärme auf verlassenen Feldern produzieren. Und dieser wilde Honig im Überfluss, das ist dann der Zufallsertrag von einsamen Feldern, die nicht mehr bearbeitet werden, weil keine Leute da sind. Das ist hier gemeint. Und deswegen wird der Messias, wenn er kommt, in ärmliche Verhältnisse hineinkommen, wie es dann auch war. Dieser Niedergang beginnt schon zu Ahas Zeiten. Aber das wird auch noch der Fall sein, wenn der Immanuel in diese Welt hineinkommt. Wann immer das ist, das weiß ja Jesaja noch nicht. Und genauso ist gekommen. Als Jesus geboren wurde, lebte sein Volk unter römischer Knute und in bedrängten Verhältnissen. Und deshalb war ja im Volk dieser verbreitete Hass auf die Römer so stark. Die Römer saugen uns aus, die Römer nehmen uns unser Land, die Römer machen uns arm, sie machen alles kaputt. Aber noch ehe das alles passieren wird in der Zukunft, sagt Jesaja, noch ehe der Knabe kommen und aufwachsen wird, noch ehe das Haus David seine große Lektion lernen wird, vorher schon wird Gott dem Ahas beweisen, dass sein Unglaube falsch war. Und dann richtet Jesaja ab Vers 16 den Blick wieder zurück auf die nähere Zukunft. Da ist wieder Ahas im Blick. Also ehe das alles passieren wird, weit zuvor, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graust, verlassen sein. Also Ahas, deine Gegner, die du jetzt so fürchtest, die werden schon bald von der Bühne der Geschichte verschwinden. Und genauso ist es gekommen. Sie müssen wissen, gut zwei Jahre nach diesem Gespräch zwischen Jesaja und Ahas sterben beide Gegner, vor denen er sich so gefürchtet hat. Zwei Jahre später sind die tot. So viel zum Schicksal deiner Gegner, Ahas. Mensch, hättest du mir nur ein wenig vertraut. Du hättest meine Hilfe schon bald erfahren. Aber jetzt wirst du ihrem Weg folgen. Die Assyrer, auf deren Beistand du so viel gegeben hast, werden sich am Ende auch gegen dich kehren. Und genauso ist es gekommen. Am Ende haben die Assyrer auch den Ahas fertig gemacht. Ahas, der, den du Gott vorgezogen hast, wird dich am Ende selbst fertig machen. Was immer du Gott vorziehst, wird dich am Ende selbst fertig machen. Und genauso kam es. Aber das Zeichen wird kommen. Das Zeichen wird kommen. Und dann werden sich alle an Jesaja 7, Vers 14 erinnern. Eine Alma, eine Parthenos wird schwanger werden Und in diesem Sohn, den sie durch das Wunder einer Jungfrauengeburt empfangen und zur Welt bringen wird, in diesem Sohn wird Gott selbst bei euch sein, Immanuel. Und damit, liebe Gemeinde, haben wir die Antwort auf unsere erste Frage, wo kommt die Jungfrauengeburt her? Diese Frage lässt sich ganz eindeutig beantworten. Im Jahr 735 wurde es zum ersten Mal durch den Propheten angekündigt, der es von Gott erfuhr. Dieser Text beweist, dass die reale Jungfrauengeburt keine nachträgliche Erfindung der christlichen Gemeinde war. Dieser Text beweist es, sondern die Erfüllung einer uralten Verheißung. Und damit kommen wir noch schnell zur zweiten Frage. Zweitens, was bedeutet die Jungfrauengeburt nun für unseren Glauben heute? Wir dürfen hier nicht rausgehen, um das zu wissen. Es hat in der letzten Woche in Idea ja nochmal eine Diskussion über diese Jungfrauenfrage gegeben und da haben zwei Schreiber so ganz locker gesagt, das ist ja für uns nicht so wichtig. Einer schreibt in einem Leserbrief in Idea, die Jungfrauengeburt ist nicht heilsrelevant, sie hat nichts zu tun mit der Wurzel des Christentums, wir sollten unsere Streitbarkeit lieber auf wichtige Fragen verlegen, sagt er einfach so. Und ein anderer schreibt, ich denke, wir brauchen kein Glaubenssystem, in dem Jesus von einer Jungfrau geboren wird, um von der Erbsünde befreit zu sein. Dann gibt es auch noch andere Schreiber, die sich pro Jungfrauengeburt äußern. Aber das ist eine weit verbreitete Meinung, dass sie sagen, für unseren Glauben ist es irrelevant. Was hängt schon davon ab, ob Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder nicht? Was hängt davon ab? Zum Ersten, nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wurde, ist Gottes Wort wirklich durch und durch zuverlässig. Die Autorität und Irrtumslosigkeit der Bibel hängt davon ab. Nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wurde, ist Gottes Wort durch und durch zuverlässig. Matthäus und Lukas berichten das doch ausdrücklich. Das heißt, wenn es keine Jungfraugeburt gegeben hätte, dann hätten Matthäus und Lukas gelogen oder sich getäuscht. Haben sie aber nicht. Und dann wenden einige Schlaumeier ein, ja, aber Paulus berichtet es nicht. Ja, musste er auch nicht extra, weil er Matthäus und Lukas voraussetzen konnte. Und er hat das vorausgesetzt, wie wir das aus vielen Andeutungen bei Paulus ganz deutlich sehen können. Also, nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wird, ist Gottes Wort wirklich durch und durch zuverlässig und irrtumslos. Das ist das eine. Dann das zweite. Nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wurde, ist Gott wirklich bei uns in der Welt. Immanuel. Matthäus zeigt genau diesen Zusammenhang zwischen Jungfrauengeburt und Gottes Dasein in dieser Welt. Matthäus verbindet das ganz eng miteinander. Und die beiden Verse aus Matthäus auf ihrem Zettel, das ist bei uns ein kleiner Druckfehler, sind Verse 22 und 23. Matthäus schreibt das ganz deutlich. Maria, schäme dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, es ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies ist alles aber geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der da spricht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wurde, ist Gott wirklich mit uns. Darum geht's doch. Jesus ist wirklich Gott. Und deswegen ist Gott wirklich bei uns. Darum geht's. Das ist nicht nur sinnbildlich so, sondern das ist real. Für den Islam wird das die schlimmste Gotteslästerung, zu sagen, dass Gott auf die Welt kommt. Aber das ist das Wunder, liebe Leute. Gott ist gekommen. Jesus ist nicht nur ein Mensch mit einer besonderen Berufung von Gott. Jesus ist auch nicht nur ein besonderer Mensch, den Gott irgendwann als seinen Sohn adoptiert hat, wie das viele behaupten. Sondern die Bibel sagt ganz deutlich, Jesus ist Gott von Anfang an. Und das wird garantiert durch die Jungfrauengeburt. Und wieder streut die neue Luther-Übersetzung durch ihre Anmerkung falsche Informationen unter das Volk. Bisher hieß dieser Vers in Römer 9, Vers 5 so. Die Juden, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Das war die alte Übersetzung. Christus ist Gott. Und in der neuen Luther-Übersetzung 2017 heißt es nun, die Juden, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, Punkt, Gott sei gelobt in Ewigkeit. Und Sie merken den Unterschied. Bei der neuen Übersetzung wird unterschieden zwischen Christus und Gott. In der ersten Übersetzung heißt es, Christus ist Gott über alles. Und in der neuen Übersetzung wird der erste Teil des Satzes über Christus gesagt und dann Punkt gesetzt. Und der zweite Teil über den Vater als ob der hier gemeint wäre. Und dann kommt eine Anmerkung. Und Entschuldigung, diese Anmerkung ist nicht fair und nicht wahrheitsgemäß. Die Anmerkung lautet so: Luther übersetzte nach dem lateinischen Text. Und damit wird suggeriert, der griechische Urtext gibt das nicht her, dass Jesus hier als Gott bezeichnet wird. Luther übersetzte nach dem lateinischen Text, Klammer auf, muss man sich dazu denken, also der griechische Urtext gibt es nicht her. Aber das ist unwahr, das ist unwahr. Schon die griechischen Kirchenväter wie Irenäus und Athanasius haben Römer 9, Vers 5 nach dem griechischen Text genauso wie Luther verstanden. Genauso wie Luther verstanden. Und eine genaue Sprachanalyse dieses Textes bestätigt das. Sie können dazu auch nochmal unsere Predigt über Römer 9 aus der Predigtreihe hören. Da bin ich auch kurz drauf eingegangen. Eine Sprachanalyse macht deutlich, die beste Übersetzung aus dem Griechischen von Römer 9, Vers 5 ist, dass Jesus hier als Gott bezeichnet wird. Und genau deshalb hat Gott seinen Sohn durch eine Jungfrauengeburt geschickt. Immanuel. Das hat doch Paulus auch gesagt, Kolosser 2, Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. In Jesus. Und 2. Korinther 5, Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott war in Christus. Und was kündigt Zacharias an in seinem Lobgesang? Gelobt sei der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Er ist wirklich gekommen. Liebe Leute, das ist das Herzstück des christlichen Glaubens, das ihn von allen Religionen unterscheidet. Und das garantiert, dass er eben keine Religion ist. Nicht wir haben irgendwas krampfhaft gesucht und dann gemeint zu finden, sondern dieser heilige Gott ist selbst zu uns gekommen, aus lauter Liebe, um uns zu retten. Nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wird, ist Gottes Wort wirklich durch und durch zuverlässig. Nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wird, ist Gott wirklich bei uns, weil Jesus wirklich Gott ist. Und dann ein letztes. Nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wurde, ist das Opfer für unsere Schuld wirklich gültig. Das hängt da bitteschön auch noch dran. Von wegen nicht heilsrelevant. Haben Sie gemerkt, wie Matthäus diesen Zusammenhang zwischen Jungfrauengeburt und Rettung zeigt? Sie wird einen Sohn gebären, gezeugt vom Heiligen Geist, und du sollst ihm den Namen geben Jesus, also Jesus heißt übersetzt Gott rettet, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dieser Mensch, der selbst Gott ist, wird deshalb sein Volk erretten von ihren Sünden. Paulus hat das ja im Römerbrief erklärt. Wenn unsere Schuld wirklich gesühnt werden soll, also wenn es für Sie und für mich eine Hoffnung geben soll, dass wir nicht in die Hölle kommen, dass wir nicht vor dem gerechten Gericht Gottes draufgehen, was normal wäre, wenn es diese Chance geben soll. Da muss beides da sein. Ein Mensch, um uns zu vertreten. Das heißt, es muss einer da sein, der unseren Platz einnimmt. Und nur ein Mensch kann für Menschen stellvertretend sterben. Das ist das eine. Aber dieser Mensch, und das ist das zweite, muss zugleich sündlos sein, um vor einem heiligen Gott als Sündopfer zu taugen. Also er muss ein Mensch sein, um uns vertreten zu können, und er muss sündlos sein. Tja, und das ist gewissermaßen die Quadratur des Kreises, was nicht geht. Mensch und zugleich sündlos. Denn seit dem Sündenfall stehen alle Nachkommen Adams unter der Erbsünde. Und deshalb wird der Retter nicht von Adam kommen. Und das macht Gott übrigens auch schon klar, als er den Retter zum ersten Mal ankündigt, kurz nach dem Sündenfall. In 1. Mose 3, da sagt er ganz deutlich zu der Schlange, die hier stellvertretend für den Teufel steht: Ich will Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also der Nachkomme der Frau wird den Teufel besiegen. Normalerweise wird immer vom Samen, von der Nachfolge des Mannes geredet. Und schon 1. Mose 3, Vers 15 macht deutlich, nein, der da kommt, wird von ihrem Samen kommen. Wird der Nachfolge nur der Frau sein und nicht des Mannes. Und damit ist nicht gesagt, ich will das hier ganz, ganz klar festhalten, dass die Frau weniger unter der Erbsünde stand als der Mann. Wäre ein schönes Argument für die Feministin. Also Eva war seit dem Sündenfall genauso Sünder wie Adam und Maria genauso Sünderin wie Josef. Die Bibel sagt auch nicht, was etwa die katholische Kirche lehrt, dass Maria ohne Sünde geblieben sei. Das stimmt nicht, das sagt die Bibel nicht. Sie war ein ganz normaler Sünder wie wir alle. Aber für die Bibel ist wichtig, dass Gott selbst der Vater ist und dass nicht irgendein Mensch dazwischen geschaltet wird. Und der Sohn, dieser Embryo, den Gott dann durch das Wunder der Zeugung, durch den Heiligen Geist im Leib der Maria zeugte, sagt die Bibel, der war frei von Erbsünde. Das war offensichtlich nur durch die Ausschaltung Adams möglich. Zumal Adam als das Haupt der beiden die letzte geistliche Verantwortung auch für den Sündenfall trug. Und natürlich, in biologischer Hinsicht hatte Jesus auch Erbgut von seiner Mutter Maria, ganz klar. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass er trotzdem sündlos blieb. Jedenfalls, und das müssen wir festhalten, hat die Jungfrauengeburt garantiert, dass Jesus sündlos war. Gott hat es auf dem Wege durchgesetzt, dass er, der Sohn, direkt aus der Ewigkeit vom Vater kam. Und nur dadurch konnte Jesus das Opfer für unsere Sünden werden. Nur dadurch war er der vollkommene Mensch, der sein Leben in die Waagschale werfen konnte, um für uns unvollkommene Sünder die Zeche zu bezahlen. Und wer jetzt zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich bitte dich, lass es für mich gelten, der wird von Gott angenommen. Der muss sich vor keinem Gericht und vor keiner Hölle mehr fürchten. Der darf wissen, mein Leben ist auf ewig in Sicherheit bei Jesus. Also, wir sehen drei ganz wichtige Punkte, warum das für uns bedeutsam ist, dass die Jungfrauengeburt wirklich stattgefunden hat. Nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wurde, ist Gottes Wort wirklich durch und durch zuverlässig. Nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wurde, ist Gott wirklich bei uns, weil Jesus wirklich Gott ist. Und nur wenn Jesus von der Jungfrau geboren wurde, ist das Opfer für unsere Schuld wirklich gültig. Liebe Leute, es ist klar, dass ein letztes Geheimnis bleibt, das wir nicht in den Griff kriegen. Das kann auch gar nicht anders sein. Wir können diese Wahrheit nur ansatzweise erfassen. Überlegen Sie mal, der ewige Gott wird Mensch. Das ist doch zwingend, dass das unser begrenztes Denkvermögen unendlich übersteigen muss. Und trotzdem gibt uns Gott in diesen Texten so etwas wie einen Zipfel zu fassen. Er gibt uns etwas an die Hand. Und je komplizierter der Vorgang ist, umso wichtiger ist es, dass wir uns so nahe wie möglich an das halten, was Gott uns in seinem Wort mitteilt. Wenn es schon so kompliziert ist, müssen wir uns erst recht so nahe wie möglich an die geschriebenen Texte halten. Wir bekommen hier keine allumfassende Information. Es wird nicht sozusagen die letzte Detailfrage für uns gelöst. Müssen wir auch nicht. Aber wir bekommen hinreichende Information. Und Gott sagt uns, du, ich bin wirklich direkt in die Welt gekommen. Und ich habe das dadurch garantiert, dass mein Sohn, der hier als mein Repräsentant bei euch aufgetreten ist und der euch mich gebracht hat, dass mein Sohn wirklich direkt von mir kam. Dass da nicht irgendein irdischer Mann dazwischen geschaltet war, sondern er kam direkt. Und deshalb habe ich durch dieses Wunder dafür gesorgt, dass die Schwangerschaft der Maria ausgelöst wurde durch diese wundersame Zeugung durch den Heiligen Geist, auch wenn wir uns die nicht im Einzelnen erklären können. Das ist Gott unendlich wichtig und deswegen hat er uns das so offenbart. Und wissen Sie, das ist so kostbar, dass Gott uns das offenbart. Dass er uns nicht wie Hunde behandelt und sagt, die verstehen es sowieso nicht, die kapieren es sowieso nicht. Ach, was brauche ich denen große Erklärung zu geben? Ich sage es ihnen einfach, da ist ein Retter gekommen, glaubt an den und fertig. Überlegen Sie, was Gott gemacht hat. Der Gott, der so total anders ist als wir, der in seinem Wesen vollkommen ist, der in seiner Erkenntnis vollkommen ist. Und er behandelt uns eben nicht wie Hunde. Er offenbart uns das. Er würdigt uns dessen, dass er uns eine Erklärung gibt. Gott, wie sein Sohn in diese Welt gekommen ist. Geboren von der Jungfrau Maria. Und da wollen wir gönnerhaft sagen, das brauchen wir nicht. Darauf kommt es uns doch nicht so an. Verstehen Sie, was für eine Lieblosigkeit das Gott gegenüber ist? Verstehen Sie, was das für eine Dreistigkeit ist? Für eine Dummdreistigkeit? Wenn kleine, höchst begrenzte und intellektuell beschränkte Menschen dem allmächtigen, ewigen Gott, der sich herablässt, ihnen diese Erklärung zu schenken, sagen, sorry Gott, hättest du dir sparen können, brauchen wir nicht, gehört nicht zum Grundbestand. Jungfrauengeburt ist verzichtbar. Was für eine Schuld. Und darum, ihr Lieben, lasst uns stille werden vor diesem Geheimnis. Lasst es uns gründlich studieren. Lasst uns ihm nachsinnen, wie Maria es tat. Und lasst uns unserem Herrn voller Staunen dafür Anbetung und Dank bringen, dass er so gekommen ist. so direkt und so nah und dass er selbst gekommen ist. Lasst uns ihm dafür danken. Und deswegen liebe ich diese Geschichte so und will hier an das Ende stellen, diese Geschichte, die ich schon mal vor einiger Zeit erzählt habe von diesem König, der einen klugen Minister hatte. Der Minister war Christ geworden, erzählte von seinem Glauben und berichtete dann ganz begeistert, Gott kommt selbst auf die Welt, um uns zu retten. Und dem König erscheint das total widersinnig. Der sagt, also weißt du, wenn ich was will, dass etwas geschieht als König, dann schicke ich meine Diener. Kein König würde selber kommen. Was ist das für ein alberner Glaube? Und er will den Minister am liebsten entlassen. Es sei denn, der Minister könnte dem König innerhalb von 24 Stunden die Frage beantworten, warum Gott selber kommen muss. Der Minister beauftragt einen Schnitzkünstler und lässt ihn in Windeseile eine Puppe anfertigen und so kleiden, dass sie aus der Ferne aussieht wie der zweijährige Sohn des Königs. Am nächsten Tag macht der König wie üblich mit seinem Tross die Spazierfahrt mit dem Boot. Der Minister sagt dem Schnitzkünstler, pass auf, versteck dich am Ufer. Und in dem Moment, wo der König in Sichtweite kommt mit diesem Schiff, da lass die Puppe ins Wasser fallen, die aussieht wie sein Sohn. Und so geschah es. Als der König das sah, sprang er sofort ins Wasser, um den Sohn zu retten. Und da trat der Minister hervor und sagte, König, warum bist du selbst gesprungen, wo hier doch deine Diener sind? Ein Wort hätte doch genügt zu sagen, Diener, rettet meinen Sohn. Und der König antwortete, es ist das Herz des Vaters, der so handeln musste. Siehst du, sagte der Minister, so hat auch der allmächtige Gott sich nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Botschaft zu senden oder einen Boten, sondern seine Liebe hat ihn dazu gebracht, selbst vom Himmel herabzusteigen, weil er selbst bei uns sein wollte, um uns zu retten. Und genau das ist die Botschaft der Jungfrauengeburt. Gott will wirklich bei uns sein. Und schauen Sie, die Wirklichkeit ist noch viel radikaler als diese Geschichte vom König. Die Diener hätten den Sohn ja notfalls sogar retten können. Aber kein anderer hätte uns retten können als der allmächtige Gott selbst. Und deshalb ist er wirklich gekommen und gab seinen eigenen Sohn durch die Jungfrau Maria. Und wir wollen uns vor ihm beugen und ihn dafür loben, unser Leben lang. Und auch in der Ewigkeit werden wir ihn dafür noch loben, unseren Herrn. Allmächtiger Gott und Vater, wir stehen wirklich voller Staunen vor diesem Wunder der Jungfrauengeburt. Und wir danken dir, dass du diesen Weg nicht nur gegangen bist, sondern dass du uns dessen würdigst, uns darüber zu informieren, soweit wir begrenzte Menschen das überhaupt verstehen können. Wir danken dir dafür, Herr. Und lass es dazu dienen, dass unsere Liebe zu dir und unsere Freude über dich noch viel größer wird. Dir sei alle Ehre, auch an diesem Weihnachtsfest und in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.